Die Radio Wissen. Update.
Zwei mächtige Rivalen sind wieder aneinander geraten, der Iran und Saudi-Arabien. Auslöser ist die Hinrichtung eines schiitischen Geistlichen in Saudi-Arabien. Das ist die Reaktion von Irans geistlichem Oberhaupt Ayatollah Ali Khamenei.
Es wird Konsequenzen haben, dass sie zu Unrecht das Blut des Märtyrers vergossen haben. Die saudischen Führer werden die Rache Gottes spüren. Es wird sie vernichten.
Saudi-Arabien wiederum hat seine diplomatischen Beziehungen und alle Handelsbeziehungen zur iranischen Seite abgebrochen. Diplomaten müssen Saudi-Arabien verlassen. Neuer Streit zwischen alten Gegnern im Nahen Osten, der inzwischen auch schon weitere Länder in der Krisenregion erfasst hat. Eins von unseren Themen im Update bei D-Radio Wissen mit Peter Neuhaus.
Update.
Ein mehrheitlich sunnitisches Land gegen eins, in dem die Schiiten in der Überzahl sind. Der Konflikt zwischen Saudi-Arabien und dem Iran ist dabei zu eskalieren. Saudi-Arabien exekutierte am Samstag den bekannten schiitischen Geistlichen Nimr al-Nimri und 46 weitere Menschen wegen Terrorismusvorwürfen. Nimr hatte Saudi-Arabien vorgeworfen, die schiitische Minderheit zu unterdrücken. Vor allem im Iran gab es Proteste gegen Hinrichtungen von Schiiten. Das Land sieht sich als Schutzmacht der Anhänger der islamischen Glaubensrichtung. Scharfe Kritik an den Hinrichtungen kam zum Beispiel vom iranischen Vizeaußenminister Hossein Amir Abdollahian.
Wir werden alle diplomatischen Kanäle und alle rechtlichen Mittel nutzen. Wir werden die islamische Welt gegen dieses Verbrechen mobilisieren, über unsere kulturellen und unsere religiösen Beziehungen. Wir müssen verhindern, dass es Saudi-Arabien wagt, noch einmal ein solches Verbrechen zu begehen.
In mehreren Ländern gab es Proteste von Schiiten. Im Iran stürmten Demonstranten die saudi-arabische Botschaft in Teheran. Dagegen gab es wiederum Proteste von Sunniten, den Anhängern der weltweit größten Glaubensrichtung des Islam. Saudi-Arabien hat die diplomatischen Beziehungen zum Iran jetzt abgebrochen, außerdem alle Handelsbeziehungen. Bürger aus Saudi-Arabien dürfen nicht mehr in den Iran reisen. Der Außenminister sagte, dass der Flugverkehr zwischen beiden Ländern eingestellt wird.
Wir werden es dem Iran nicht erlauben, dass er unsere nationale Sicherheit gefährdet. Wir werden verhindern, dass der Iran Terrorzellen in unserem Land oder in den Staaten unserer Verbündeten bildet.
Dem Schritt Saudi-Arabiens haben sich inzwischen weitere Länder angeschlossen. Das Königreich Bahrain, der Sudan und die Vereinigten Arabischen Emirate haben die diplomatischen Beziehungen zum Iran ebenfalls auf Eis gelegt. Im Irak hat der Konflikt der beiden Nachbarländer neue Gewalt zwischen Schiiten und Sunniten ausgelöst. Dort gab es Angriffe auf Sunniten mit einem Toten und mehreren Verletzten. Die Spannungen zwischen Sunniten und Schiiten haben nach Ansicht von Religionsexperten und Politikwissenschaftlern nur vordergründig mit religiösen Fragen zu tun. Der Friedensforscher Jochen Hippler von der Uni Duisburg-Essen sagte Deutschlandradio Kultur, dass Religion von den Regierungen als Spielball eingesetzt werde.
Das ist im Kern erstmal ein politischer Konflikt zweier Mächte, die auch in Konflikt wären, wenn sie beide christlich oder buddhistisch oder sonst irgendwas wären. Da geht es um den Vormacht im Persischen Golf, einer wirklich strategisch wichtigen Region, wie wir wissen.
Mit Sorge verfolgen westliche Regierungen die Eskalation zwischen Iran und Saudi-Arabien. Kritik gibt es an der Massenhinrichtung in Saudi-Arabien, auch von der Bundesregierung, sagt deren Sprecher Steffen Seibert.
Wir haben ein grundsätzliches Problem, eine grundsätzliche Einstellung gegen die Todesstrafe. Deswegen ist natürlich die Exekution von 47 Menschen an einem Tag eine Tatsache, an der wir nicht vorbeischauen können, sondern die wir mit Bestürzung zur Kenntnis nehmen und auch entsprechend kommentieren.
Nicht zur Debatte steht aber, den Verkauf von Rüstungsgütern nach Saudi-Arabien zu stoppen. Genau das wollen aber Oppositionspolitiker wie Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt. Und zwar sofort.
Man muss auch bei allem, was Wirtschaftsbeziehungen zu Saudi-Arabien angeht, jetzt sagen, hier machen wir ein Stoppschild, und zwar ein ganz großes. Und dann muss sich herausstellen, ob sich die Lage dort in irgendeiner Weise verbessert. Von normalisieren kann man da im Moment, glaube ich, überhaupt nicht reden.
Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel hat angekündigt, Waffengeschäfte mit Saudi-Arabien genauer unter die Lupe zu nehmen.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Zur Krise zwischen Saudi-Arabien und dem Iran schreibt der Tagesspiegel, der Westen setze noch immer auf Saudi-Arabien als Stabilitätsanker in Nahost. Dabei steckt das Land in einer existenziellen Krise. Die Hinrichtung von 47 Menschen ist ein Zeichen gefährlicher Schwäche der Herrscher. Die Saudis fürchten kaum etwas mehr als Irans Rückkehr auf die internationale Bühne. Innen- wie außenpolitisch sind sie zudem unter Druck, weil vom wahhabitischen Eiszeit-Islam eine direkte Linie zu Al-Qaida und dem IS führt. Weil der Fall des Ölpreises das saudische Herrschaftsmodell ruiniert. Lahme Proteste und Rücksicht sind keine gute Reaktion Europas. White Rabbit wird auf Twitter zynisch. Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel will die Waffenexporte nach Saudi-Arabien genauer prüfen. Heißt also, noch mehr exportieren. Auch Linkspopulist sieht wirtschaftliche Zusammenhänge. Menschenrechte werden wie immer von der Marktwirtschaft ausgehebelt, siehe Saudi-Arabien. Und David Gutensohn kommentiert, nur zur Erinnerung, dieses Land hat gerade den Vorsitz im UNO-Menschenrechtsrat inne.
Was sonst noch wichtig war?
Zwei skandinavische Länder versuchen sich abzuschotten. Seit Mitternacht kontrolliert Schweden alle, die mit Bussen, Zügen und Fähren einreisen. Sie müssen ihren Pass vorzeigen. Damit will die Regierung die Zahl der Flüchtlinge begrenzen, die nach Schweden kommen. Das Parlament in Stockholm hatte im Dezember ein Gesetz beschlossen, das die Verkehrsunternehmen zu den Kontrollen verpflichtet. Mit regelmäßigen Behinderungen müssen vor allem Berufspendler rechnen, die über die Öresundbrücke von der dänischen Hauptstadt Kopenhagen nach Malmö in Schweden fahren. Am Mittag hat Dänemark nachgezogen und Kontrollen an der Grenze zu Deutschland eingeführt. Die dänischen Passkontrollen sollen in Form von Stichproben ablaufen. Regierungschef Rasmussen begründet den Schritt.
Die Regierung möchte nicht, dass Dänemark ein neues, großes Flüchtlingsziel wird. Deshalb führen wir jetzt diese Kontrollen ein. Unserer Meinung nach ist es notwendig, um für Ruhe und Ordnung zu sorgen und um zu vermeiden, dass viele Flüchtlinge und Migranten in Dänemark stranden.
Das Ganze ist erstmal auf 10 Tage begrenzt. Die dänische Regierung hat aber auch schon angekündigt, die Kontrollen, wenn nötig, zu verlängern. In der Silvesternacht hat es am Kölner Hauptbahnhof mehrere sexuelle Übergriffe auf Frauen gegeben. Die genauen Ausmaße werden jetzt nach und nach bekannt. Bisher hat die Polizei etwa 60 Anzeigen aufgenommen. Zeugen zufolge hatten sich rund um den Hauptbahnhof größere Gruppen Männer versammelt. Dazu Kölns Polizeipräsident Wolfgang Albers.
Diese Straftaten sind aus einer Gruppe heraus erfolgt, die vom Angesicht her von jungen Männern besteht, zwischen 18 und 30 Jahren und etwas älter, die aus dem nordafrikanischen, aus dem arabischen Raum her stammen können.
Neben sexuellen Belästigungen wurden auch viele Diebstähle gemeldet. Die Gewerkschaft der Polizei hat erklärt, dass das eine völlig neue Dimension der Gewalt sei, die man bisher so nicht gekannt habe. Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker hat in der Sache für morgen ein Krisentreffen angesetzt. In Dreieichen der Nähe von Offenbach ist auf eine Flüchtlingsunterkunft geschossen worden. Die hessische Staatsanwaltschaft wertet die Schüsse als gezielten Angriff. Unbekannte hatten in der vergangenen Nacht mehrfach auf ein Fenster des Gebäudes gefeuert. Dabei war ein 23-jähriger Asylbewerber im Schlaf getroffen und leicht verletzt worden. Die Polizei sperrte das Gebiet für die Spurensuche ab. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.
Was noch wichtig wird.
Im US-Bundesstaat New York sollen Obdachlose besser vor Kälte geschützt werden. Mit einer Anordnung des Gouverneurs, die ab morgen gilt. Jede Stadt und jede Gemeinde muss demnach bei Temperaturen unter 0 Grad Obdachlose in Notunterkünfte ins Warme holen. Die Stadt New York bezweifelt allerdings, dass sie einfach so Obdachlose zwangsverlegen kann. Ein Dekret reiche nicht aus, dafür müsse ein neues Gesetz her. Die Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht morgen die neuen Arbeitslosenzahlen. Schon heute hat die Behörde gute Nachrichten verbreitet für Leute, die einen Job suchen. Demnach gab es zuletzt besonders viele freie Stellen. Der Wert ist auf den höchsten seit über 10 Jahren geklettert. Das liegt vor allem an der unverändert guten wirtschaftlichen Lage in Deutschland, aber auch daran, dass viele Arbeitskräfte gesucht werden, um Flüchtlinge zu betreuen. Gebraucht werden Sicherheitspersonal, soziale Fachkräfte und Verwaltungsmitarbeiter.
Und sonst in der Welt?
In China haben die Behörden die wichtigsten beiden Börsen des Landes mittags dicht gemacht. Denn die Kurse am ersten Handelstag sind kräftig abgerutscht. Ein wichtiger Index hat 7% an Wert verloren. In diesem Fall gilt ab heute ein neuer Schutzmechanismus, der den Börsenhandel bei hohen Verlusten automatisch aussetzt. Der schlechte Start ins neue Handelsjahr liegt vor allem an neuen schlechten Wirtschaftsdaten aus China. Die Industrieproduktion ist weiter auf Schrumpfkurs. Die chinesischen Aktienmärkte erleben aber schon seit dem Sommer ein Auf und Ab, was die Regierung mit schärferen Handelsregeln zu stabilisieren versucht. Jetzt kommt dazu noch die Sorge aller Börsen weltweit, dass der Ölpreis wegen des Konflikts zwischen dem Iran und Saudi-Arabien stark steigen könnte. Auch an den Börsen in Europa und den USA ist das neue Handelsjahr mit Verlusten gestartet. Guinea ist nach der Ebola-Epidemie weiter auf dem Weg zur Normalität. Das westafrikanische Land darf jetzt wieder internationale Fußballspiele veranstalten. Der afrikanische Fußballverband hat das monatelange Verbot aufgehoben, nachdem die Weltgesundheitsorganisation Guinea letzte Woche für Ebola-frei erklärt hat. Damit kann die guineische Nationalelf in der Quali für die Fußball-WM 2018 zum ersten Mal Heimspiele austragen. Letzten November musste sie dafür nach Marokko ausweichen, hat ihr Quali-Spiel dort aber trotzdem gewonnen. Bei der Fußball-WM in Russland gibt es 5 Startplätze für afrikanische Teams, darum konkurrieren mehr als 50 Länder. Guinea macht sich Hoffnung, sich dieses Mal zum ersten Mal überhaupt zu qualifizieren. Er ist der erste Migrant, der es zu Fuß nach Großbritannien geschafft hat, durch den 50 Kilometer langen Eurotunnel. Inzwischen hat Abdul Harun aus dem Sudan dort sogar Asyl bekommen. Er saß aber seit seiner Ankunft im August in einem britischen Gefängnis. Jetzt ist er gegen Kaution freigekommen, muss aber wohl noch diesen Monat vor Gericht. Ihm wird vorgeworfen, bei seiner Flucht durch den Eurotunnel den Zugverkehr behindert zu haben, auf Grundlage eines Gesetzes aus dem 19. Jahrhundert. Bürgerrechtler halten das für einen Vorwand, mit dem die britischen Behörden ein Exempel statuieren wollen, um andere Flüchtlinge abzuschrecken. Eine kleine Gruppe hat den Sudanesen schon während seiner Zeit im Gefängnis unterstützt und ihm auch eine Wohnung organisiert. Dort muss er sich jetzt aufhalten, bis das Gerichtsverfahren gegen ihn beginnt.
Wissensnachrichten.
Für Fahrradfahrer ist das gerade ein guter Winter. Relativ warm, so gut wie kein Schnee. Das heißt, man legt sich auch weniger auf die Nase. Für den Fall, dass es doch noch richtig kalt wird, gibt's aber eine Lösung. Sophie Stiegler aus den Wissensnachrichten.
Genau, in den Niederlanden wird eine Fahrradwegheizung getestet. Das heißt, warme Rohre unter dem Weg halten den Boden immer auf mindestens 5 Grad und das reicht, damit der nicht zufriert und glatt wird. Es sind jetzt erstmal nur 50 Meter Radweg in der Stadt Wageningen, aber mehrere Städte in den Niederlanden überlegen, auch solche Wege zu bauen.
Und die muss man dann den ganzen Winter heizen? Das kostet ja ganz schön viel Energie, oder?
Also idealerweise nicht. Man kann nämlich warme Abwasserrohre nutzen oder welche die Abwärme von Fabriken transportieren. Wenn sowas gerade nicht in der Nähe ist, dann gibt es noch die Geothermie. Also man bringt Wärme von tief unten in der Erde nach oben. Aber also man muss schon sagen, der Bau ist aufwendiger als so ein 0815 Radweg. Deswegen ist diese Radwegheizung auch eher nicht für so lange Strecken gedacht, sondern für kritische Stellen. Also da, wo Räumfahrzeuge nicht hinkommen, wo es Steigungen gibt oder Unterführungen, wo es dann gerne mal glatt ist.
Sieht man mal wieder so die Niederlande, das Paradies für Fahrradfahrer?
Ja, genau. Also es ist ja auch nur ein Beispiel von vielen tollen Ideen, wie man Radlern das Leben leichter machen kann. Es gibt ja auch Versuche mit Ampeln, die für Radler schneller grün werden, wenn es regnet. Und es gibt Fahrradwege, die zum Beispiel im Dunkeln leuchten. Noch sind das allerdings alles Einzelprojekte. Aber das könnte sich in den nächsten Jahren schon ändern.
Ja, wäre ja zu hoffen, dass sich die deutschen Städte da mal was abgucken von unserem Nachbarland. Ganz und gar nicht vorbildlich ist dagegen Italien in mancher Hinsicht, und zwar beim Müll.
Ja, seit den 70er Jahren hat die Mafia rund um Neapel illegal Giftmüll abgeladen und das jahrzehntelang. Die Folgen davon, die merkt man heute noch. Wegen des Mülls gibt es immer noch deutlich mehr Krebsfälle in der Region als im Rest Italiens. Laut offiziellen Zahlen wurden dieses Jahr in den betroffenen Provinzen mehr Babys mit Gehirn- und anderen Tumoren behandelt als anderswo im Land. Das Gift aus dem Müll kommt unter anderem übers Grundwasser auf die Äcker und dann in die Nahrung.
Von Italien schauen wir jetzt nach Großbritannien. Da gibt es ein ganz anderes Problem. Crowdfunding-Plattformen, und zwar nicht irgendwelche, sondern solche, auf denen man sich zum Beispiel die Brust-OP finanzieren kann.
Genau, die größte dieser Plattformen heißt My Free Implants. Da können sich Frauen anmelden und erklären, warum sie jetzt unbedingt eine Schönheits-OP brauchen. Die Nutzer, das sind natürlich fast alles Männer, die können dann dafür spenden.
Wieso sollten sie das machen?
Für das Geld bekommen die Männer Nachrichten von den Frauen, Fotos und auch Videos. Und da gibt es das Prinzip, je weniger die Frauen anhaben, desto mehr Geld gibt es natürlich. Das ist entwürdigend, sagen sogar die britischen Schönheitschirurgen, und die profitieren schließlich von dem System. Das Ganze hat in Großbritannien solche Ausmaße angenommen, dass der Ärzterat jetzt einschreiten will.
Und der will diese Plattform verbieten?
Nee, der will den Ärzten verbieten, sich über Crowdfunding-Plattformen bezahlen zu lassen. Also in dem Entwurf für die neue Richtlinie steht, dass verhindert werden soll, dass sich Patienten vorschnell für so eine OP entscheiden. Also also ohne richtig informiert zu sein. Deshalb werden auch Rabatte verboten und eben OPs als Preise zu vergeben. Und irgendwo in diesem Bereich fällt wahrscheinlich das Crowdfunding. In Deutschland sind Sonderangebote von Ärzten übrigens schon verboten. Was Crowdfunding angeht, ist man aber wahrscheinlich in der Grauzone.
Danke, Sophie.
Wetter.
Das teilt Deutschland weiter in eine winterlich frostige Osthälfte und eine regnerisch graue Westhälfte. In der Nacht bleibt es im Westen meistens frostfrei, im Nordwesten kann es aber gefrierenden Regen geben. Ganz im Nordosten fallen die Temperaturen bis auf minus 12 Grad. Morgen zeigt sich die Sonne kaum, oft gibt es Regen oder Schnee. Im Nordosten hält sich Dauerfrost mit Höchstwerten zwischen minus 7 und 0 Grad. Im Rest des Landes werden es plus 1 bis plus 10 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.